Offenbarung 3, Vers 7 bis 13. Und dem Vorsteher der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sie sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott und meinen Namen den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich weiß nicht, welche Gefühle Sie haben, wenn Sie an den TÜV denken. Sie wissen, was dort der TÜV ist, schreibt sich hinter mit V. Das ist die Kontrollinstanz für Kraftfahrzeuge. Wir in unserer Gemeinde haben unsere liebe Not mit dem TÜV wegen diesem Saal. Das gibt für uns noch ein psychisches Trauma. Da werden wir noch krank an dem. Da kommen dreimal, glaube ich, im Jahr kommen verschiedene Kommissionen und kontrollieren den Saal. Und die beanstanden hier immer wieder was Neues. Und zwar an Stelle, wo wir es gar nicht denken, das beliebteste Mittel, wo die ihre Sachen finden, ist dieser Speiseaufzug. Da krabbelt die rein und sieht, irgendwo ist ein Riss oder ist ein Kabel da nicht richtig gelegt oder was. Und dann muss man der Elektriker holen, muss es machen. Die letzte Sache war, dass hier oben das nicht mehr benutzt werden kann, weil das in Rot dort steht, Notausgang, und es müsste grün sein. Und das ist also im Brandfall, es kann ja brennen wie bei Firnhaber, aber wenn es dann rot ist, finden sie Leute nicht, bei grün finden sie es. Und deshalb musste man das jetzt ändern. Der liebe Herr Vogler hat alles wieder in Ordnung gebracht. Also da geht es manchmal beim TÜV so, dass sie auf Bagatelle rumsitzen und rumreiten. Wir sind ja froh, dass es solche Instanzen gibt, die nach der Ordnung sehen. Aber da gehört also sehr viel dazu. Und ein öffentlicher Versammlungssaal ist also ganz wichtig. Ich sage dann immer, ja, warum gucken Sie nicht in Kirchen? Also Kirche geht mir nichts an. Die Kirchen sind Gottesdienststätten und sind von den TÜV-Verordnungen ausgenommen in der Kirche. Deshalb können wir oft Überfüllungen alles machen, da gibt es keine Vorschriften. Ich habe gesagt, das hat der Staat gemacht, weil er bei vielen Kirchen noch die Baulast hat und dann müsste er viel zu viel selber zahlen. Deshalb haben die Politiker die Kirche ausgenommen. Wenn sie die Kirche leid hören würde, würde sie die strenge Verordnung auch einführen. Aber Spaß beiseite, manchmal ist es so, dass man sagt, ist es eigentlich wichtig, was dort in der Kontrolle festgestellt wurde? Sind es wichtige Sachen? Sind es nebensächliche Dinge? Und wenn wir uns jetzt den prüfenden Augen Jesu aussetzen, was kritisiert er an uns? Man kann ja jetzt jeden kleinen Unsinn kritisieren. Es fällt uns auf, dass Jesus bei seiner Prüfung immer nur auf ganz lebensnotwendige Dinge zu sprechen kommt. Er hält sich nicht auf, wie wir oft am Vordergründigen, an der Frisur, an der Rocklänge, du guckst so komisch oder so. Jesus hält sich nicht an dem auf, was uns oft so in die Augen fällt, sondern ihm geht es in diesen ganzen Sendschreiben um seine Gemeinde, die Verbindung mit ihm verliert. Und Sie müssen wissen, dass das für eine Gemeinde das Allerwichtigste ist. Wir müssen immer wieder gucken, was ist das Wichtigste bei uns? Das ist das Wichtigste, warum geht's? Es gibt ja viele Äußerlichkeiten, die manchmal nicht so richtig sind. Stimmt's in der entscheidenden Lebensverbindung mit Jesus? In der Gemeinde von Philadelphia haben wir eine Gemeinde vor uns, an der Jesus nichts kritisiert. Zwei Gemeinden sind es, die nicht Kritik haben. Und da gehört die Gemeinde von Philadelphia dazu. Der Name Ist ja immer klingt altertümlich, aber seitdem es den guten Käse gibt, kennen den auch wieder manche Philadelphia-Käse. Aber das ist also eine kleinasiatische Gemeinde gewesen, die darin auffallend war, die Gemeinde von Philadelphia, das in einer ganz besonderen Lage war. Und sicher hat es da auch manche kleine Missstände gegeben, aber Jesus will immer die entscheidenden Punkte uns zeigen, um die es geht. Mängelrügen sind wichtig da, wo es nicht stimmt, wo wir an der entscheidenden Sache daneben sind. Wenn Sie zum Röntgen gehen und Sie werden durchleuchtet, verstehen Sie, da mag es ja sein, dass man sagt, so ganz, mein Körper ist nicht die geradeste Wirbelsäule und so weiter, nicht der aufrechteste Gang. Nein, der Arzt muss den Krankheitsherd finden, das interessiert mich mal. Bin ich gesund oder bin ich krank? Von innen raus ist da ein schwerer Krankheitsherd drin, der mein Leben jetzt kaputt macht und den will Jesus aufspüren. Das ist auch für unser Leben wichtig, dass wir da nicht Dinge drin lassen, die uns wirklich innerlich blockieren. Manchmal kann man ja über eine längere Wegstrecke hinweg mit ganz dummen Sünden Frieden schließen. Und das wird nachher schlimm. Oder man hat einfach keine Zeit zur Stille. Man hat keine Zeit zum Gebet. Sie müssen das frühzeitig korrigieren, weil das tödliche Mängel sind, die man abstellen muss. Das ist wie wenn einer sagt, mein Auto ist ganz schön und es sieht ganz nett aus, aber die Handbremse tut nicht oder die Fußbremse tut nicht. Da darf man nicht mehr nein sitzen, dann ist es nicht mehr fahrtüchtig. Und genauso ist es mit dem Christenstand. Es muss ein klarer, mit Jesus gelebter Christenstand sein. Und jetzt gehen wir mal entlang, was Jesus dort an dieser Gemeinde nennt und hervorhebt. Das sagt der Heilige. Wir denken ja bei Heilig immer an der Heiligenschein. Ich habe schon Schwierigkeiten, aber nicht am Sonntag, habe ich den etwas schwierigen Predigtext aus Epheser 2, wenn die Konfirmanden die Bibeln kriegen. Ich habe nicht aufgepasst, sonst hätte ich natürlich für die Konfirmanden eine Geschichte nehmen müssen mit der Bibel, wenn so Mädel und Büble da kommen. Aber jetzt wollen wir mal probieren, dass wir ihnen das noch übersetzen können. Und bei Heilige denkt doch einfach jeder, wir sind Hausgenossen mit den Heiligen. Ne? Denkt jeder, also mit denen, da den großen Deckel oben drauf, den goldenen, über ihrem Haupte schweben. Heilige sind doch ganz normale Leute. Fischer gewesen, Handwerker, schwierige Leute, Leute mit einem Temperament, mit ihren Mängeln und Fehlern, aber die bei Jesus Vergebung erlangt haben. Das ist so schön, dass das Heilige sind. Menschen, die von Gott beschlagnahmt wurden, nicht fehlerlos waren, sondern die seine Vergebung erlebt haben. Weil er heilig ist, sollen wir heilig sein. Und wir sind von unserer Art her nie heilig, aber Jesus möchte uns heilig machen. Wenn wir ihn anrufen, mit ihm in Verbindung treten, dann möchte er uns heilig machen. Dann wollen wir das Unreine unseres Lebens vor ihm bekennen, abwaschen lassen und wollen auch Menschen werden, in denen Gottes Heiliger Geist Wohnung machen kann. Da ist wirklich jetzt auch wichtig, dass ich mein Leben reinige, damit er Platz greifen kann in mir und bei mir wohnen kann. Das sagt der Heilige und der Wahrhaftige. Wir hatten das am Gemeindetag auch mit dem Wort Gottes. Das ist wahr, das ist wahrhaftig. Da hat Gott sein Wort gegeben, dass er wahrhaftig ist. Wir sollten viel mehr daran denken bei unseren Zweifeln. Ist es wirklich so, dass ich zweifeln kann? Wenn er wahrhaftig ist, dann ist sein Wort so, dass er nicht lügt dabei. Wir tun so schwer und denke immer wieder, ja, meine Sorgen soll ich jetzt ablegen. Kann er denn wirklich jetzt für meine Sorgen die Verantwortung übernehmen? Ja, die will er. Er hat gesagt, rufe mich an in der Not. Er ist der Wahrhaftige. Er ist auch der, der immer wieder bei uns unter die Decke greift, das, was wir verdecken wollen, vorholt. Er ist immer der, der an die Wunden auch unseres Lebens rührt, der aufdeckt, der Wahrhaftige. An dieser Stelle liegt heute bei vielen Traditionschristen eine ganz große Unkenntnis vor, dass sie nicht mehr wissen, dass Jesus der Wahrhaftige ist. Das, was er uns sagt, ist verlässlich, ist wahr. Ich kenne nichts an der Bibel, was nicht wahr wäre. Brauchen auch keine Sorge haben. Können wir gerne einen Vortrag machen über die Qumran-Rollen. Das lohnt überhaupt nicht. Aber das ist einfach Wissen. Der Wahrhaftige, der der wirklich auch bezeugt ist durch alles, was wir wissen, auch durch all das, was die Schrift uns sagt, der darin steht, dafür steht, dass seine Worte sich erfüllen und auf dessen Wort man sich verlassen kann, der auch die Wahrheit liebt und der Wahres aufdeckt und zeigt. Der hat den Schlüssel Davids, das war eine alte Bezeichnung, das ist ja 22, braucht man nicht aufschlagen, da ging es um den Generalverwalter in den Königsgütern, das war der oberste Schlüsselverwalter, der Kämmerer, der den Schlüssel hat. Und nun nimmt Jesus das Wort und sagt, ich habe den wirklichen Schlüssel über die ganze Reichsgottessache. Gott hat den Schlüssel. Er hat ihn seinem Sohn Jesus gegeben, er hat den Schlüssel. Es ist mir, ich würde jetzt gerne Bibelarbeit nur über den Schlüssel machen, wenn Sie oft sich überlegen, was kann ich tun, Spannung in der Familie, und es ist schwierig, und Sie sagen, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Soll ich einen Psuch machen, soll ich das einrenken, soll ich mich entschuldigen, wie soll ich mich verhalten? Es hat mir immer geholfen, daran zu denken, dass Jesus den Schlüssel hat. Er hat auch den Schlüssel zu den Herzen der Menschen. Und wenn er aufschließt, dann kann niemand mehr zuschließen. Und ich kann mit Jesus, wenn ich ihn bitte, kann ich Zugang finden zu jedem Menschen. Er hat den Zugang auch zu schwierigen jungen Menschen, zu Menschen, die ablehnen sind. Er hat überall den Schlüssel. Und wir haben ja bei Menschen auch die Schwierigkeit, dass jeder so eigen ist, so kompliziert. Er hat den Schlüssel. Er hat den Schlüssel Davids. Und wenn er ihn aufschließt, dann kann niemand hin. Und bei den Schlössern ist es ja schwierig. Wir hatten das auch mal bei uns im Haus, dass da einer nachts angerufen hat, ich nehme jetzt das Leben und so weiter. Und was macht man da? Da kann man lang mit alle Schlüssel probieren. Da gibt es eine Feuerwehr und die kommen mit der großen Bohrmaschine und die bombert zuerst dagegen die Tür und dann rennt sie dagegen und dann kommt sie mit der Bohrmaschine und macht auf und dann ist er drin. Da kann man gucken, was drin los ist. Aber mit dem anderen Schlüssel kommen wir nicht mehr rein bei den normalen Schlüssel. Man braucht den richtigen Schlüssel, wenn man durch die Türe durchgehen will, und Jesus hat den Schlüssel für das Herz eines jeden Menschen. Auch für den Zugang eines jeden Menschen. Es macht uns sehr viel Mut, dass er den Schlüssel hat. Das ist eine wunderbare Bibelbezeichnung. Er hat den Schlüssel zu den Herzen, und es ist wichtig, dass wir für die Menschen beten. Ich habe Ihnen früher mal die Geschichte erzählt von unserem Dr. Charlie Speiser, der uns als Besuch bei Hilfe für Brüder, der erzählte von ihren Gemeinden in Korea, die ein Jahr lang für Menschen beten, ein Jahr lang jeden Tag, und dann besuchen sie diese Menschen nach einem Jahr Gebet. Und er hat gesagt, ich weiß nicht, wie viel tausend sich anschließend taufen ließen. Und das ist sicher oft nötig, auch da manchmal, wo wir so viel reden. Für mich war das ja wieder ein Schockerlebnis, die Leute, die da oben verteilt haben auf dem Gemeindetag. Ich habe ja gesprochen, ich kann den Namen Schaffranek nicht mehr hören. Mit ihren Büchern, wenn man mit denen gesprochen hat, die haben mir gesagt, ich zeige sie an. Ich sage, nein, dass sie gar nicht verstehen, wir sind hier zusammen, um Jesus die Ehre zu geben, nicht um unsere Sache. Ich verteile jetzt nicht ein Blatt über die Kindertaufe oder über die Landeskirche oder über das, was uns wichtig ist, oder über unsere Bücher, die wir verkaufen wollen, oder über unsere Organisationen, sondern hier sind wir miteinander. Aber es macht ja gar nichts aus. Mir hat es was interessiert, wenn einer so einen sektiererischen Fimmel hat auf seine Organisation hin und sagt, jetzt muss ich das und muss ich das machen, hier muss ich mein Zeug machen. Es wäre viel wichtiger, man muss auch nicht schwatzen. Die haben auch so arg, da ist mir es aufgestoßen, wie die von Mission und Evangelisation gesprochen haben. Die haben alle Leute angequatscht, ob sie gerne missionieren würden. Nein, wir waren da oben jetzt einmal zur Stärkung zusammengekommen, um dann draußen wieder zu tun. Man sollte nicht das eine und das andere verwechseln. Es hat alles seinen Platz, aber viel wichtiger ist auch, bevor wir den Mund aufmachen, dafür zu beten, dass der Schlüssel ins Schloss passt und dass Jesus die Vorbereitung schenkt. Und da können Sie es buchstäblich erleben, wenn Sie jetzt mit schwierigen Menschen ein Gespräch führen, wie er das vorbereitet, wie er das bei Ihnen auch so macht, dass es gelingt, und wie Sie Zugang bekommen durch den Schlüssel, den Jesus hat. Jetzt mache ich mal weiter im Vers 8. Ich kenne deine Werke. Es war eine fleißige Gemeinde. Eine kleine, schwache und unbedeutende Gemeinde, aber Jesus weiß, was sie tut. Und auch das ist so wichtig, dass man gar nicht schaut, ob das jetzt in die Augen fällt, ob die anderen das loben. Irgendwo war es am Sonntag, wo ich gesagt habe, die Treue im Kleinen ist so arg wichtig, in der Bibel immer. Ich habe den Eindruck, dass sogar die großen Dinge alle im Kleinen passiert sind. Ich habe Ihnen ja kurz erzählt von der Tante Hanna. Vielleicht hat jemand das Buch nur daheim von der Hanna Faust. Es sind ja noch viele Bücher geschrieben worden von Wuppertal. Die so ganz schlichte Frau bloß in der Gemeinde war. Und die wirklich eine große im Reich Gottes war, weil sie an ihrer Stelle einfach Jesus gedient hat. Das sind die Spuren da. Ich erwähne ja so gern hier in unserer Gemeinde den CVM-Sekretär Hiller, der da oben in der Neffstraße wohnte, der unsere Gemeinde ganz wesentlich geprägt hat. Er hat nur einen Hauskreis da oben gehabt. Da sind die Spuren bis heute sichtbar. Da war gar nicht großes Geschrei und große Aufregung. Wenn man in der ganzen Stille weiterarbeitet, so wie Sie an Ihrem Platz sind, Jesus kennt Ihr Werk. Wenn es vor ihm besteht, wenn es wirklich auf Jesus ausgerichtet ist, für ihn getan ist, dann ist es ein bleibendes Werk. Er kennt dieses Werk. Sie haben ihren Lohn dahin, heißt es andere Mal, das sind die, wo vor den Menschen etwas tun. Die waren ja schon immer bei den Jugendscharleitern und so weiter, dass sie nicht Posten ergreifen, weil das jetzt wollen sie auch was sein, jetzt wollen sie Anerkennung suchen. So. Dass sie nicht vor den Menschen etwas wollen, sondern um Jesus zu dienen. Und da, wenn man an seinem Platz etwas tut, ist gar nicht wichtig, wie groß der Raum ist, den man hat. Jesus wird dieses Werk bestätigen und wird Segen geben. Ich kenne deine Werke. Die Gemeinde von Philadelphia, die sonst ganz unbekannt war, ist von Jesus ausgesprochen anerkannt. Was war denn die Not dieser Gemeinde? Sie war in der Verfolgung. Wir müssen uns damals vorstellen, dass diese Gemeinden, die ja ganz frisch gegründet waren, wie lang war denn das? So ein Apostel war doch kaum ein paar Wochen da, wahrscheinlich in so Philadelphia überhaupt, war nie ein Apostel durchgekommen. Da kam ein Evangelist, hat die Gemeinde gegründet, der ist nach einem halben Jahr weitergezogen, dann war die Gemeinde auf sich allein gestellt. Die war noch gar nicht richtig ausgebildet, gelehrt. Die waren noch nicht richtig gegründet. Wer würde bei uns so mitmachen? Das heißt, da muss man doch viel mehr zuerst ausbilden und Schulung und so weiter. Die waren ganz schlichte, neu gegründete Gemeinden. Und die waren gefährdet. Einmal von der römischen Verfolgung. Das ging ja schon los, dass mit der römischen Militärmacht, die zu den Kaiserstandbildern geführt wurden, da mussten sie ihr Opfer niederlegen und mussten dem Kaiserstandbild ihre Ehre erweisen. Wenn sie das abgelehnt haben, wurden sie zum Tod verurteilt. Das waren kühne Schritte, nun wissen wir nicht, wie das dann in Philadelphia war. Auf der anderen Seite hat sich damals in der ganzen Welt eine große Auseinandersetzung vollzogen, die wir vielleicht etwa vergleichen könnten mit der Anthroposophie. Bloß ist die bei uns viel, viel schwächer. Damals waren alle Menschen davon angesteckt. Das hieß man damals Gnosis, dass der Mensch mit seinem Verstand durchdringen könnte durch den siebten Himmel, durch die verschiedenen Sphären und mit seiner Seele zurückkehren kann zu Gott. Es war keine Erlösung nötig, die Sünde wurde geleugnet, es war kein Kreuzestod Jesu nötig. Und diese Gedanken haben die meisten Menschen damals erfüllt. Die sagten, ach, du musst dich bloß da versenken und dann kannst du da in die höheren Sphären eindringen. Und da war die kleine Gemeinde ganz allein auf sich gestellt. Und da wird man manchmal mutlos, ich bin ja bloß nur da so ganz allein. Und wer denkt noch so wie ich? Und dann sagt Jesus, du hast mein Wort bewahrt. Du hast mein Wort bewahrt. Schade, dass in unserer Zeit so viele Christen ihr Vertrauen ins Bibelwort verloren haben. Damit ist ihr Christenstand kaputt gegangen. Wer nicht mehr dem Bibelwort vertraut und wer nicht mehr im Bibelwort verwurzelt ist, ist kein Christ mehr. Da hört es auf, da wird es in kürzester Zeit weg sein. Wer nicht mehr aus der Bibel lebt, wer aus dem Wort sich nährt, mit dem Wort sich wehrt, wenn wir nicht mehr aus der Bibel leben, wird es aus sein. Vor viele Jahre waren wir mal auf der Nordseeinsel Pellworm, waren dort mit der Freizeitgruppe in einen Gottesdienst gegangen. Da hat mich schockiert, dass dort eine Predigt gehalten wurde und wurde nicht mal mehr ein Bibeltext verlesen. Der Pfarrer hat über Urlaub gepredigt. Aber das ist genauso, das ist in jedem Sonntag aktuell frömmer, wenn da einer so Kolumne schreibt, da vorne Seite 3, nicht? So ein Journalist oder so. Dass das Wort doch das Entscheidende ist, ich höre. Und heute ist für viele auch bloß noch so wichtig, wie werde ich angesprochen. Nein, was sagt Gott mir? Ich will hören, wie ein Jünger hört. Ich will das Wort bewahren. Achten Sie mal drauf, wie oft das in den Liedern vorkommt. lass mich dein Wort bewahren, rein. Unverfälscht das Wort Gottes bewahren. So, wie er es gesagt hat. Und was will ich denn ändern am Wort Gottes? Bei einem unserer Synodalwahlkämpfe in Stuttgart hat ja ein Kandidat, der dann gewählt wurde, hat offen in den Wahlversammlungen gesagt, man muss die Bibel heute neu schreiben für unsere Zeit. Ein paar Proteste von der lebendigen Gemeinde, aber das ist heute. Und ich sage, was möchtest du neu schreiben? Die damals im Jahr 1973 neu geschrieben wäre, das wäre heute schon ein langweiliges Buch, weil das schon wieder veraltet wäre. Damals war Studentenunruhen und was war denn noch? Da war noch vielleicht Ost-West-Konflikt und ist alles schon wieder der Bach hin und die ganze politische Landschaft ist doch verändert. Die Bibel, das Wort Gottes, ist durch die Jahrhunderte immer gleich gewesen. Da waren hinter in unserer Gemeindetagsheft so schöne Worte zur Bibel drin. Die sind mir so wichtig gewesen. Die meisten haben sie gar nicht angeguckt, weil das gerade drin steht, was das Bibelwort bedeutet in sich verändernden Zeiten. Sollte man sich aufheben, seine Bibel hintereinlegen, damit man weiß, das Wort Gottes ist der Punkt, um den es geht. Deshalb wird die Gemeinde gelobt, weil sie das Wort bewahrt. Und ich bin überzeugt, dass wo eine Gemeinde beim Wort bleibt, wird Leben sein. Wird Leben sein. Das kann noch so ein verhockter Hauskreis sein, wo sie das Wort Gottes haben, wird Leben sein. Und da wird etwas geschehen, da wird Frucht rauskommen, wo ein Hauskreis beim Wort bleibt. Nicht um seine Gedanken sich dreht. Das ist ja bei Hauskreis oft, dass sie dauernd ihre gleichen Ideen da kreisen lassen. Wo sie wirklich hingehen und das Wort Gottes ausschöpfen für sich, werden sie erleben, dass sie anderen viel weitergeben können. Du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Warum kann man denn den Namen Jesu verleugnen, wenn man sich geniert am Namen Jesus? Man sagt, ja, ich brauche Jesus, weil ich ohne Jesus nicht leben kann. Und ohne Jesus komme ich nicht klar in meinem Leben und er ist der springende Punkt. Von Gott reden alle, dem Dritten Reich hat man gottgläubig gesagt. Das war ein Zeichen für die, die ausgetreten waren, die waren gottgläubig. Und deshalb, an Jesus wollen wir uns nicht genieren. Das ist der Name, Jesu Name nie verklingert. Ewiglich soll er bestehen. An dem erkennt man es. Ich würde auch immer wieder sagen, uns sind die Konfessionen nicht wichtig. Deshalb gebrauche ich auch manchmal gern das Wort Jesus-Leute. Das sind solche Leute, denen Jesus wichtig ist. Da möchte ich dazugehören. Denn es um Jesus geht und um seinen Dienst, ganz egal, wo sie herkommen und die sein Wort bewahren. Unsere Kritik an der Ökumene, dass die Ökumene bloß interessiert, wie da die Kirche zusammenkommen. Ich würde immer meinen, vergesst mal eure Organisationen, wo Jesus in der Mitte steht, der Gottessohn und sein Wort unverkürzt ist. Und alle, die dann dazukommen können, lasst uns dort ein sein. Aber da sind wir viel, viel weniger. Aber das macht nichts. Das ist eigentlich der Gedanke der Allianz gewesen. Die Einheit zu suchen in Jesus und im unverkürzten Bibelwort. Für diese Gemeinde hat Jesus nur Lob, Dank, Anerkennung. Wir haben die Gemeinde von Laodicea, die dahinter kommt. Dies heißt im Vers 17, die spricht, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Die war so stolz und weiß nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Das soll für uns ein Kennzeichen sein, dass wir sagen, wir brauchen Jesus, ohne Jesus sind wir nichts, gar nichts mehr, ohne sein Wort sind wir die Ärmsten. Dann haben wir nichts mehr. Wenn wir sein Wort nicht haben, können wir auch nichts weitergeben. Das ist unsere Botschaft, die wir haben. Wenn man uns anguckt, ist wenig, aber sein Wort. Jetzt verheißt ihr der Herr die offene Tür, gerade dieser Gemeinde. Ich will dir eine offene Tür geben. Niemand kann sie zuschließen. Das heißt doch eine offene Tür zur Mission, eine offene Tür auch im Angesicht der Feinde, der Verfolgung, eine offene Tür angesichts der Widerstände. Ich habe dir eine offene Tür aufgetan. Jesus segnet seine Gemeinde, die treu bei seinem Wort bleibt, die treu ihm vertraut. Also ist für heute Abend einmal Ermutigung für uns wieder, dass wir wissen, so kann der Herr uns reich segnen. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde versuchen. Warum denn das Wort von der Geduld? Geduld ist ein Kennzeichen der Geistesgaben. Geduld, dass man warten kann, dass eben nicht alles hoppla hopp geht. Ist heute auch bei den Geistesgaben völlig falsch verstanden, wenn man meint, die Geistesgaben äußern sich in einem lauten, sichtbaren Ereignis. Die Geistesgabe, jedenfalls nach der Bibel, entfaltet ihre Größe, die Wirkung des Geistes Gottes, indem es bei den Gläubigen durch Demut geht, durch Zerbrochensein und durch Geduld. Liebe Freunde, daran sehen Sie heute falschen Geist und echten Geist. Zerbrochenheit, Demut und Geduld. Geduld wirkt Erfahrung. Denken Sie an die viele Kranken, das sind immer die gesegneten Zeiten. Denken Sie an die lange Zeit. Ich habe mich schier heiser geschrien nach meinem Gott. Auch das gibt es, Anfechtungszeiten. Alles gehört dazu bei gesegneten Menschen. Und das macht Gott so, weil der Glaube reifen muss. Und es wird Ihnen heute an vielen Stellen was anderes erzählt. Das ist nicht biblisch. Prüfen Sie es an der Bibel. Auch das mit der Demut, auch das mit dem Zerbrochensein, dass da nichts mehr von dem Glanz da ist, ist so wichtig. Sondern, weil du das Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Erdkreis. Es wird über die ganze Gemeinde Jesu weltweit eine solche Versuchung kommen. Was ist die Versuchung? Die Versuchung wird nur sein, dass wir von Jesus weggezogen werden. Der Teufel wird uns nicht versuchen können, indem er uns zum Atheismus überredet. Habe ich gar keine Angst. Er wird uns auch nicht überreden können, dass wir Bibel wegwerfen. Nicht einmal das. Der wird sie uns geben, ob wir goldene Tischdeckele noch. Jesus sprach von Zeichen und Wundern. Wissen Sie, dass die Versuchung kommt mit Zeichen und Wundern. Deshalb bin ich heute so kritisch, wenn viele Christen Wert legen, dass Jesus an den Wunder erkannt wird. Da hat Jesus selber große Bedenken gehabt. Dass uns der Herr Wunder schenkt, darf ich Ihnen wieder sagen. Sie wissen selber, was wir über unseren Kindern an Krankenwundern und Heilungswundern erlebt haben. Sie wissen, was wir in der Gemeinde erleben an Wundern. Und wir erleben täglich Wunder Gottes, aber wir wissen, dass die entscheidende Verführung der Gemeinde Jesu durch Wunder passiert. Jesus sprach in Matthäus 24 drüber. Können Sie gucken, dass die falschen Christusse mit Wundern kommen. Und deshalb müssen wir aufpassen. Es wird ein Wunder sein, die Wunder, die heute bei den Evangelisationen erzählt werden, dass da einer seine Migräne verliert. Da bin ich nur skeptisch, ob sie nicht wieder kommt. Die habe ich manchmal auch schon über ein paar Tage verloren. Und sie kam wieder. Und manche Kreuzschmerzen und so weiter, und das ist Zipperlein, oder manche sind unanständige Leiden, die man gar nicht in den Mund nehmen will. Also das, am Ende wird es ein Wunder sein, wo alle Welt Kopf steht. So steht es in der Offenbarung drin. Und deshalb möchte ich nicht wunderfitzig sein, sondern ich möchte meinem Herrn glauben, auch wenn es durchs Kreuz geht. Ich weiß, dass er Wunder tut. Ich habe es oft im Gottesdienst so erklärt, und nachher kamen junge Leute her und sagt, jetzt wissen wir, dass sie nicht an Wunder glauben. Doch, wir tagtäglich bitten wir um alles, vom verlorenen Schlüsselbund über Flugverbindungen, Autobewahrung, überall lauter Wunder. Ich sage schon, Schutzengel müssen Sonderschichten einlegen, wenn unsere jungen Leute nach Spanien fahren. Ist doch alles ein Wunder Gottes, wenn die einigermaßen heil wieder zurückkommen. Wir glauben viele Wunder, aber wir wissen, dass die Verführung durch Wunder kommt. Und Jesus hat so gewarnt vor den Wundern, ihr glaubt nur, wenn ihr Wunder seht. Und er hat gesagt, selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Es war leider so auf der großen Konferenz in Manila, dieser Lausanne-Konferenz, dass einer dieser Pfingstprediger dort auch öffentlich die völlig falsche Lehre vertreten hat. Der Höhepunkt des Glaubens seien Zeichen und Wunder. Das ist biblisch absoluter Nonsens. Der Höhepunkt ist, wenn wir nicht sehen und doch glauben. Es erleben, die höchste Stufe des Glaubens erleben jetzt die, die durchs Todestal hindurch marschieren, die nur noch das Wort Gottes haben und dem glauben, bevor der Herr sie heimholt. Kinder, Leute, die zum Glauben kommen, meine Konfirmanden, die erleben Wunder über Wunder. Da ist der Herr ganz großzügig. Aber wir müssen aufpassen, dass dort nicht die Versuchung geschehen kann und die Verwirrung. Es gibt noch andere Dinge, wo der Herr uns versuchen kann. Er kann uns versuchen lassen durch den Satan am Stolz, am Hochmut. Da sind wir alle ganz gefährdet. Heute auch bin ich sehr unruhig. Da gibt es so viele Bewegungen mit, bis zum Jahr 2000 soll die ganze Welt und so das Evangelium hören. Ja, wir wollen es verbreiten, aber wir wollen nicht uns Limits setzen, wo wir am Ende nicht wissen, ob das, was wir aufbauen, noch wirklich das Reich Christi ist. Verstehen Sie, um was es mir hier geht? Um die Versuchung, der Herr kann uns allein bewahren in der Stunde der Versuchung. Wir wollen demütig sein und sagen, Herr, wir wollen dir viel zutrauen, auch in unseren Tagen, aber wir wollen in der Stunde der Versuchung bewahrt bleiben. Die wird kommen, über den ganzen Erdkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Die religiöse Versuchung ist die allerschlimmste. Die atheistische war schon schlimm. Die Verfolgung war schlimm, aber die religiöse ist die allerschlimmste. Wenn mit Religion, mit göttlichen Dingen, wenn man sich manchmal heute schon vorstellt, in der Religionsvermischung und so, wenn das alles losprasselt, und dann plötzlich stehen ein paar Leute bei auf der Seite und sagen, wir können nicht, weil wir mit der Bibel, lasst doch mal euren alten Mist auf der Seite, wir sind doch alle Menschen zusammen. Da werden die jugoslawischen Probleme gelöst sein und die in der Dnjestr-Region, wenn die Welt Einheit dann auf einmal mit einem religiösen Überbau und mit einem machtvollen Zeichen vom Himmel eine Weltherrschaft demonstriert und dann sagen die anderen, wir wollen da nicht mitmachen, weil es allein Jesus der Gekreuzigte ist. Nach der Offenbarung wird es ja mal so sein, dass im Weltendreich sogar die Hungerfrage gelöst sein wird und die soziale Frage. Und das wird so ein Ereignis sein, denn wir werden jetzt schon erleben, wie die Weltprobleme nicht mehr lösbar werden. Der Schrei nach der Welteinheitsregierung wird laut. Wir werden dann sagen, was Sünde ist und Gottes Gericht. Und wir werden nach der Schrift sagen, dass allein Jesus uns erlösen kann. Und dann werden wir verstehen, wie man sich da verlassen fühlt, wenn man sagt, ja, wie glaubst du wirklich? Ja, der Herr soll uns bewahren in der Stunde der Versuchung. Ich glaube nicht, dass wir heute in der Stunde der Versuchung leben. Das habe ich nicht gemeint. Aber ich kann mir vorstellen, wo sie kommt. Und darum habe ich Sorge, wenn so viel Betonung auf den Zeichen und Wundern liegt. Obwohl wir auch uns freuen dürfen, wir tauschen uns auch darüber aus, immer wieder über die Wunder, die uns der Herr schenkt und danken ihm darüber. Das mit dem Wetter zum Beispiel war auch sowas. War herrlich. Es war ein Gotteswunder. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone... Was ist meine Krone? Die Krone ist das, dass der Herr mich angenommen hat und ihm gehöre, durch sein Blut Vergebung erlangt habe. Das ist meine Krone, nichts anderes. Und er will mich zum Pfeiler machen, denken Sie an die schöne gotische Pfeiler, die dann ein ganzes Gewölbe tragen, dass uns der Herr so benutzt. Sie werden gebraucht, dass sie ein ganzes Stück Verantwortung jetzt schon tragen und dann in der Ewigkeit des großen Bauwerks Gottes. Auf den Pfeilern, da hat man dann oft so Statuen hingestellt und so Gestalten und so weiter. Da schreibt Gott seinen Namen drauf, seinen Namen. Es geht nicht um unseren Namen, sondern um seinen Namen. Und den Namen des neuen Jerusalems. Es geht um die neue Welt, die Gott baut. Da hat Gott damals in Philadelphia so ganz schlichte Leute gehabt, die hat er genommen und die haben diese Gemeinde bauen dürfen. Durch die Jahrhunderte hindurch haben die das getragen. Und oft denke ich zurück an Leute, die in meinem Leben viel bewirkt haben, die alle schon längst heimgegangen sind. Denn ich würde gerne noch mal sagen, wisst ihr eigentlich, wie viel mir das bedeutet hat? Das Gespräch im Auto mal oder das, was die Liebe einer Großmutter war oder die biblische Geschichte, die mir jemand in der Kinderkirche erzählt hat. Da war so ein Schreinermeister, der bei uns in der Kinderkirche dort im Stuttgarter Westen erzählt hat, in einer großen Liebe. Hat immer sehr gezittert, wenn er erzählt hat, ist ihm sicher nicht leicht gefallen. Aber der hat mir so viel mitgegeben. Und das sind Pfeiler. Im Tempel Gottes ist, was wir anvertraut bekommen haben durch den Dienst treuer Leute. Es ist eigentlich jetzt sehr ermutigend, was hier steht, dass gar nicht viel wichtig ist, sondern nur Treue im Wort, in der Liebe zu Jesus. Und dann kann einen der Herr gebrauchen. Und dazu segne er Sie und unsere Gemeinde und Ihre Dienste in vielfältiger Weise. So, jetzt singen wir noch.